Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Ein kleines Jubiläum, die 20. Ausgabe.
Juhu!
Passend zu diesem Jubiläum gibt es eine technische Neuerung für euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Man kann uns ab dieser Ausgabe, die eigentlich alle vergangenen Ausgaben mittlerweile auf Spotify sich in die diversen Podcatcher, wie das auf Neudeutsch heißt, irgendwie laden und kriegt damit automatisch jede neue Ausgabe unseres politischen Quartetts. Es ist Ende Juli 2021 und ist ein Thema aufs Auge gedruckt worden, dem wir leider nicht auskommen. Das lautet schlicht und einfach: Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Dosko und auch keine Pen. An den Mikrofonen für euch sind heute
Sabine,
Markus,
Maris
und Axel. Wie wahrscheinlich viele unserer Hörer und Hörerinnen erkannt haben, ist es eine leicht abgewandelte Textzeile aus der Internationalen, die bekanntlicherweise weitergeht mit uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Und tatsächlich geht es natürlich auch um das Elend der Arbeiterinnenbewegung, geht es um das Elend der SPÖ, geht es um das Elend der Gewerkschaftsbewegung. Und ich weiß, dass es leider, und das fällt mir jeden Tag in, ich weiß nicht, nahezu unzähligen Facebook-Diskussionen und Ähnlichem auf, dass es irgendwelche Leute gibt, die glauben, es wird ein höheres Wesen kommen, ein neuer Parteivorsitzender oder eine neue Parteivorsitzende oder sonst irgendwas, die uns erretten werden aus diesem Elend. Nein, das Elend der Partei, das Elend der Gewerkschaften, das Elend der Arbeiterinnenbewegung können nur wir selber lösen, nämlich alle miteinander als Kollektiv. In Wirklichkeit ist es eine Seuche schlimmer als die Pest für die Arbeiterinnenbewegung, dass wir angefangen haben, uns auf diesen idiotischen Personenkult einzulassen, der eigentlich die rechten politischen Parteien kennzeichnet und mittlerweile permanent darüber diskutieren, wer ist der Bessere, wer ist die Schlechtere und so weiter und so fort. Das interessiert keine Sau in Wirklichkeit. Weil tatsächlich haben nämlich, wenn man sich anschaut, irgendwie die Gründungszeiten der Sozialdemokratie, ich glaube, die meisten Leute haben nicht gewusst, wer der Viktor Adler ist, geschweige denn sonst irgendwer in der Partei. Was die Leute einmal gewusst haben, ist, wir waren für den 8-Stunden-Arbeitstag und wir waren für ein Wahlrecht für alle. Und das hat die Leute irgendwie motiviert, in die Sozialdemokratie zu gehen, politisch aktiv zu werden, selber für ihre Interessen einzutreten, weil sie daran erkannt haben, wie das ihr eigenes Leben verbessern würde. Aber natürlich auch, dass sie endlich einmal die Möglichkeit kriegen würden, mitzubestimmen, und zwar auf gesamtstaatlicher Ebene. Eine Form von Mitbestimmung, die es halt leider nicht einmal in der Partei ernsthaft gibt, nachdem tragischerweise am letzten Parteitag durch einen statutarischen Trick von irgendwelchen Parteirechten, ich gebe zu, es dürfte nicht aus dem Burgenland gekommen sein, sondern es dürfte jemand aus Wien gewesen sein, schlicht und einfach festzustellen, hey, es gibt niemand nur Delegierte, dass man das noch abstimmen kann und damit wieder mal die Direktwahl des Vorsitzes verhindert haben. Und das noch, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt, auf wie vielen Parteitagen ich in meinem Leben war, zumindest in Wien. Ich kann mich an keinen erinnern, wo bei der Abstimmung über Anträge noch genug anwesend waren. Und plötzlich zahlt man es aus dem Hosensackel, wenn es einem im Kram passt. Eines der Grundprobleme unserer Partei. Aber, was meinst du mir überhaupt dazu?
Personenkult hat es immer schon gegeben. Auch in der Sozialdemokratie. Also spätestens seit Schärf. Und dann mit Bruno Kreisky, das war ja Sonnenkönig bei uns. Also Personenkult hat es immer schon gegeben. Es war immer ganz wichtig, wer ist der oder die Vorsitzende. Und weil du sagst, Wahlrecht für alle. Also wie die erste Republik gegründet worden ist, war eine Partei dagegen, dass es ein Frauenwahlrecht gibt.
Oh je, ich entsinne mich dumm. Könnte die mit S angefangen haben?
Ja, mit S angefangen. Und sie haben Deswegen waren sie dagegen, weil sie gedacht haben, sie sind zwar in den Städten stark, aber am Land schwach. Und sie sind davon ausgegangen und haben damit auch recht behalten, dass die Frauen am Land so wählen werden wie ihre Männer. Und am Land traditionell schwarz gewählt, also haben die Frauen auch schwarz gewählt.
Wobei, entschuldige, wenn ich die jetzt unterbreche.
Und das haben sie sozusagen vorher gesehen und deswegen hat es ganz ernsthafte Diskussionen gegeben, das Frauenwahlrecht doch nicht einzuführen. Und da sind die ganzen Frauenwahlrechtskämpferinnen wirklich durch ganz Wien und überall durchgetourt und haben an alle Türen geklopft und haben gesagt, nein, sicher nicht.
Ich glaube, dass man da zwei Sachen nicht vergessen darf. Punkt 1. Der massive Druck gegen das Frauenwahlrecht ist aus den Gewerkschaften gekommen. Das ist historisch belegt und da gibt es zig Artikel darüber. Fatal, okay. Fatal. Aber es gibt natürlich auch eine soziale, eine kulturelle Ursache quasi, warum Frauen nicht notwendigerweise immer wie ihre Männer gewählt haben, weil in der Zweiten Republik hat sich das noch gedreht. Frauen haben tatsächlich über viele Jahre konservative gewählt als Männer. Im Gegensatz zu den letzten 20 Jahren, wo sie das wieder umdreht hat. Und das hat schlicht und einfach damit zu tun gehabt, dass Frauen nicht Teil von einem Kollektiv waren, dass Frauen nicht Teil vom Arbeitsprozess waren, dass Frauen allein daheim gefangen, sage ich jetzt einmal, im Haushalt gesessen sind. Und natürlich ist ein individuelles, ich höre Radio Blödsinn, während die bügeln tue oder sonst was, führt zu anderen politischen Schlussfolgerungen, wie wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen jeden Tag politisch diskutiere am Arbeitsplatz. Und das hat es ja nicht nur in Österreich gegeben, das hat es auf der ganzen Welt gegeben.
Ich will da nur einen Halbsatz dazu sagen, weil ich das ein extrem gutes Beispiel finde, dass das, was taktisch politisch gemacht wird, nicht immer das Richtige ist. Und ich glaube, vor diesen Entscheidungen stehen wir ganz oft. Und dieses Beispiel zeigt es perfekt, ist gerade die Sozialdemokratie, müsste eigentlich immer darauf bedacht sein, das Richtige zu tun und nicht unbedingt das, was jetzt vielleicht taktisch, politisch gerade fürs Kleingeld gut ist.
Opportun.
Naja, in den ersten zwei Jahren bis 1920 haben sie ja eh alles richtig gemacht, oder fast alles, Sozialdemokraten. Weil da haben sie ein bisschen so den Grundstock gelegt für das, auf was man in der Zweiten Republik aufgebaut hat. Arbeiterurlaubsgesetz, 8-Stunden-Tagsgesetz, Kollektivvertragsgesetz. Gesetz, ja. Betriebsrätegesetz. Die Sachen waren nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so unter Anführungszeichen leicht gegangen, wenn wir es nicht schon in der ersten gehabt hätten.
Ich sage jetzt ganz laut nein.
Okay.
Weil beim allerentscheidendsten Punkt haben sie es falsch gemacht.
Bei was?
Sie haben die rechte Demokratie wieder abgetraut.
Ja,
sie haben tatsächlich, sie haben tatsächlich die Chance auf eine neue Gesellschaft, auf eine Gesellschaft, in der es keinen Kapitalismus mehr gibt, haben sie vergeben. Und zwar bewusst, ganz bewusst. Sie haben den Kapitalismus bewusst gerettet, die SPÖ-Spitze. Und das Gegengeschäft dafür von den Bürgerlichen war, dass man all die unbestreitbaren Fortschritte, die du erwähnt hast, dafür gekriegt hat.
Ja, und was wäre gewesen, wenn die Räterepublik gewesen war?
Ich lese total gern historische Alternativromane, wo man solche Dinge als Ausgangspunkt nimmt, aber ich habe noch keinen dazu gelesen.
Ja, eben.
Ich weiß es nicht. Es hätte auf jeden Fall eine gewisse Chance gegeben, weil in Ungarn hat es eine Räterepublik gegeben, in München hat es eine Räterepublik gegeben und die Sowjetunion war ganz jung. Wenn man diese Länder alle auf eine Backe gehauen hat irgendwie, dann war mehr möglich gewesen, als tatsächlich dann in der Geschichte möglich geworden ist. Ob es erfolgreich gewesen war. Wenn wir Propheten waren, dann hatten wir als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen gegen Notstandspolitik das nächste Mal bei der Euro-Million gewinnen, dann mit diesen Millionen uns alle anstellen und dann politisch wirklich was bewegen können, weil wir nämlich alle nur mehr politisch arbeiten können.
Man braucht ja kein Prophet oder keine Prophetin sein heutzutage, um zu wissen, was eigentlich richtig ist.
Rätedemokratie ist definitiv besser wie bürgerliche Demokratie. Das heißt ja nicht umsonst bürgerliche Demokratie. Herrst Hackler da drüben, nicht einschlafen.
Ich lausche dem gespannt.
Also, nein, nicht lauschen, sag was dazu her.
Ihr seid hier da verrennt in eure philosophischen Geschicke. Und ich glaube, genau das ist jetzt da das, wo unser burgenländischer Freund einhakt. Nicht? Also ihr dürft euch philosophisch abwandeln mit eurer Wiener Landesvorsitzenden. Und zu Recht oder wie auch immer, nicht, sagt halt da draußen einer, Leute, ihr entfernt euch immer mehr weg von den Leuten. Weil das Ganze, was ihr da macht oder was ihr da jetzt da diskutiert, dem kann schon keiner mehr folgen. Nicht? Weil da ist ja irgendwann in einem Dorf draußen was von einer Räterepublik. Also da, das ist verlorene Liebesmühe.
Und ein Anzeichen für das klägliche Versagen unserer Partei, weil im 1920er Jahr hat jeder im Burgenland gewusst, was Räterepublik ist. Weil die haben sich nämlich entschieden zwischen der ungarischen Räterepublik und zwischen Österreich bei einer Volksabstimmung.
Ich muss jetzt ein bisschen verbindend eingreifen, weil ich glaube, es braucht einfach schlicht beides, wie das immer so im Leben ist. Ich brauche auf der anderen Seite den parteiinternen Diskurs, wo die Richtung hingehen soll. Und die Richtung ist ja eigentlich seit dem Herrn Feller-Programm niedergeschrieben. Also eigentlich brauche ich da gar nicht mehr drum diskutieren. Und ich brauche auf der anderen Seite die Übersetzung sozusagen für die Menschen dann. Aber ich kann nicht die Übersetzung zuerst machen, bevor ich nicht das Grundgerüst stehen habe, wo es überhaupt hingehen soll. Also ich glaube, das schließt sich wieder mal überhaupt nicht aus. Und für mich liegen ja eigentlich die Kernthemen sowieso auf der Hand. Und das sind die gleichen, ob das jetzt in den 20er Jahren war, ob das unterm Kreisky war, ob das heute ist. Es geht immer darum, dass wir die einzige Partei sind, die für ein gutes und menschenwürdiges Leben für alle Menschen, die in diesem Land leben, eintreten und das Ganze noch in einem internationalen Kontext sehen. Und ich meine, was brauchen Leute? Die Leute müssen wohnen, die Leute müssen was zum Essen haben, die Leute müssen eine Arbeit haben, die Leute brauchen ein Gesundheitssystem und die Leute brauchen ein Bildungssystem. Und ich meine, allein in diesen Dingen ergeben sich schon so viele Handlungsmöglichkeiten, dass es ja gar nichts anderes gibt außer uns.
Da bin ich voll bei dir. Absolut.
Und das steht schon im ersten Satz vom Heinfelder Programm.
Na schau.
In Wirklichkeit Klassenpolitik statt Spaltung der Arbeiterinnenklasse entlang nationaler, rassischer, geschlechtlicher Linien etc. pp. Und die Arbeiterinnenklasse kampffähig machen. Das steht im ersten Satz vom Heinfelder Programm. Ein bisschen, jetzt nicht wortwörtlich irgendwie. Und das wird momentan von allen mit Füßen getreten irgendwie. Ja, weil der eine der Burgenländer will die Arbeiterklasse spalten. Die Bundesparteivorsitzende hat noch nicht einmal verstanden, dass es eine Arbeiterinnenklasse gibt, weil die schwurbelt herum von Ärzten, Akademikern, Angestellten und Arbeitern, als ob es irgendeinen Unterschied gab zwischen die Viere, weil in letzter Konsequenz machen wir alle was, wenn wir in die Arbeit gehen? Arbeiten. Und das ist der Kern von Arbeiterklasse und nicht irgendwelche sozialversicherungsrechtlichen Unterschiede oder was. Und solange eine Bundesparteivorsitzende das nicht versteht, versteht sie nicht, was Sozialdemokratie ist.
Damit erübrigen sich auch ganz viele andere Diskussionen, wie die jüngste Diskussion um das Staatsbürgerschaftsrecht. Na, arbeiten die Leute da ja oder nein? Ja, sie arbeiten da, ergo brauchen sie Rechte und ergo müssen wir für sie da sein. Also das sind so viele Diskussionen, die sinnloserweise geführt werden, ohne jetzt wirkliche Lösungen auf den Tisch zu bringen. Und ich glaube, an dem müssen wir jetzt ansetzen und das müssen wir aufzeigen. Und das ist vollkommen wurscht, wer da jetzt oben steht. Naja, ganz wurscht ist es nicht, weil wenn jemand rechter ganz oben steht, dann wäre das, glaube ich, nicht so gut für die Bewegung. Aber von den Themen her sind wir nun mal die das Pouvoir haben, das zu vertreten. Und um einen Punkt mag ich es noch ergänzen, weil das ist einmal die Diskussion, ja, ihr Bobo-Linke mit euren grünen Ideen und ihr seid doch nur verkappte Grüne und was weiß ich was. Ich glaube auch, dass die Sozialdemokratie die Partei ist, die das größte Problem, vor dem die Menschheit je gestanden ist, in Angriff nehmen muss und auch die einzige, die es in Angriff nehmen kann. Und das ist jetzt, nein, wir haben jetzt gerade die Überschwemmungen hinter uns, der Klimawandel und alle sozialen Probleme, die sich damit ergeben werden, weil klar ist auch, der liebe Herr in seiner Döblinger Villa, der wird seine Klimaanlage aufdrehen und wird sich eins ablachen und der Arbeiter oder die kleine Angestellte im Gemeindebau, die wird vor Hitze umkommen. Also es sind ja wir, die es betreffen wird und nicht die Kapitalisten. Und ich glaube, man kann es dann immer wieder runterbrechen, es ist ein Kampf gegen den Kapitalismus und nichts anderes.
Die Klimafrage ist eine Klassenfrage, das ist total einfach. Die Bauern werden sich immer leisten können, dass sie irgendwo leben, wo es klimaerträglich ist. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die relativ reiche Insel Tuvalu, ist ja ein historischer Witz, dass die so reich ist irgendwie, weil sie halt das Internetkürzel TV besitzen, muss halt jede TV-Anstalt auf der Welt bei denen ihre Internetdomains kaufen. Und was hat die schlaue, ich sage sogar bewusst schlaue Regierung dort gemacht? Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, auf welcher anderen Insel. Jedenfalls, sie haben sich einen Haufen Quadratkilometer auf der nächsten Insel gekauft, die nicht so schnell absaufen wird wie Tuvalu damit. Ja. Jetzt gibt es aber einen ganzen Berg an anderen Inseln im Pazifik, die nicht das Privileg haben, so viel Geld zu haben wie Tuvalu und wo die Leute schlicht und einfach da saufen werden. Und irgendein Trottel wird sich dann wundern, irgendwie, dass die Leute flüchten von ihren Inseln und irgendwo hinwollen, wo es nicht da saufen. Und der Bonze daneben, naja, der sieht halt 10 Meter Hecher, weil das reicht ja, weil in Wirklichkeit ist es ja schön, das Meer direkt vor der Haustür zu haben. Nur halt, wenn es dann durch die Haustür einrennt, dann ist es nicht mehr so lustig. Und das ist ja übertragbar. Das muss ja nicht absaufen sein, das kann ja Hitze sein, das kann Dürre sein, das kann Wassermangel sein, das kann Dauerregen sein, das können Tornados sein, die plötzlich in Europa auftauchen, was der Kuckuck was. Es ist ja austauschbar irgendwie. Die Summe der extremen Wetterereignisse, die Folge des Klimawandels sind.
Ich glaube, dass das unbestritten ist. Es ist nur die Sache, welchen Weg schlagen wir ein, wer wird für uns das checken und managen. Und das ist die Frage. Ist es jetzt die aus Wien oder der aus Burgenland oder wer anderer? Ja, also wir können diskutieren, was wir wollen. Wenn wir keine Mehrheiten haben und nicht mitreden können in einer Regierung, dann werden wir da diskutieren können 20 Jahre lang. Wird uns das alles nichts bringen. Ja, wir werden auf der Straße noch rumrennen können, wird uns nichts bringen. Wir sehen, wie die türkise Familie da keinen Schaden daran nimmt. Ja. Wir müssen schauen, wer wird uns in den nächsten Wahlen quasi als Spitzenkandidat antreten wird. Und das wird sein, welchen Weg schlagen wir ein und wie finden wir Mehrheiten. Das ist eigentlich unser zentrales Thema. Das Umweltthema, das bestreitet ja keiner. Ja? Also, dass das Thema ist oder sonst irgendwas. Das sagt weder der in Burgenland noch der in Wien. Ja? Aber wir werden sich irgendwann einmal entscheiden müssen, wem folgen wir auf seinem Kurs oder seinem Weg.
Darf ich dir nur ganz kurz ins Wording angreifen, weil ich ja der felsenfesten Meinung bin, dass Sprache Wirklichkeiten schafft. Und wir retten nicht die Umwelt und wir retten nicht das Klima. Dem Klima ist es wurscht, ob wir da sind, der Umwelt ist es wurscht, ob wir da sind. Es geht um unseren Lebensraum. Und da ist es nun mal so, und das ist ein Fakt, es ist 11:55, es geht nimmer mehr darum, dass wir jetzt den Lebensraum für die x-te Generation nach uns sichern. Nein, da geht es um unsere Kinder, das ist schon ganz unmittelbar da.
Und schon um uns selber.
Und um uns selber auch natürlich. Und diese Unmittelbarkeit müssen die Leute endlich verstehen. Und es wird nicht ohne unangenehme Maßnahmen gehen. Wie man das dann übersetzt und wie man das den Leuten beibringt, ist ein anderes Thema. Aber da sind wir eben bei dem, will man jetzt taktisch handeln oder will man richtig handeln? Und wenn ich richtig handeln will, dann kann das natürlich auch bedeuten, dass ich im Moment noch keine Mehrheiten habe, bis die Leute halt draufkommen, na, die haben ja doch recht, aber dann wird es ordentlich clashen, dann sind wir wahrscheinlich bei 60%, wo wir eigentlich sein müssten.
Ich glaube, dass die Natur braucht uns ja nicht als Mensch, nicht? Aber wir als Mensch brauchen die Natur. Und du hast das jetzt gesehen während Corona, wo ganz plötzlich wieder Delfine aufgetaucht sind in Venedig und wo große Pottwale plötzlich wieder dort gezogen sind, wo sie immer schon gezogen sind, wie sauber das plötzlich Flüsse waren und solche Sachen, weil ganz einfach niemand unterwegs war. Und wie auch die Luftverschmutzung zurückgegangen ist und all diese Dinge. Also die Natur holt sich das alles wieder zurück. Für die Natur ist das Beste, wenn der Mensch weg ist. Weil dann ist sie wieder da und wieder die Chefin. Und ich glaube, beim Klimaschutz ist es so, ein Klimaschutz oder unser Lebensschutz in Wirklichkeit wird erst dann unmittelbar interessant werden, wie du sagst, wenn die Leute im Gemeindebau vor Hitze sterben werden oder irgendwie das Saufen, weil ihre Insel weg ist. Aber momentan steht ganz einfach noch immer ganz vorne, wer verdient am Klimaschutz. Und solange damit nicht wirklich Milliarden zu machen sind, wird sie da auch nichts tun. Weil wenn du immer noch mehr verdienst, als du ein Auto produzierst, das Diesel aussehaut oder Benzin aussehaut, wenn du damit Geld verdienst als Unternehmen, wirst du das so lange machen, bis du kein Geld mehr verdienst damit.
Irgendwie viel verdienen jetzt mehr damit, dass Klimaanlagen bauen. Also
oder Klimaanlagen, ja. Aber es sind einfach diese Sachen, das ist, es geht immer ums Geld, das wissen wir ja.
Ja.
Es geht nur darum, und solange jemand damit, oder die Großen, die Mächtigen, die mit viel Geld, damit kein Geld verdienen können oder nicht genügend für ihre Ausmaße, Perspektiven, wird sie ja nichts tun. Weil wir können so viel Müll trennen, wie wir wollen, und so viel mit dem Radl fahren und was auf Plastikmüll verzichten und so.
Aber da haben wir ja noch eigentlich schon die Entscheidung leicht gefallen, weil da müssen wir noch unseren burgenländischen Freund nehmen, weil der hat in Burgenland gezeigt, dass wir schon energieneutral sind und so weiter und so fort. Und die Wiener Freundin hat eigentlich das noch nicht bewiesen, außer dass sie impfen kann.
Ich weiß nicht, wer die Wiener Freundin ist irgendwie. Und ich sag da, du hast vorher die Frage gestellt, wem muss man folgen? Und ich sag da, keinem von beiden, weil beide sind keine Sozialdemokraten. Ja?
Ja, Aber klimaneutral hat er geschafft. Ne?
Ja, aber es ist völlig uninteressant irgendwie. Klimaneutral muss man auch verbinden mit einer Klassenfrage. Muss man verbinden mit Internationalismus, muss man verbinden mit Solidarität. Ist zum Beispiel total.
Euro Mindestlohn hat er zum Beispiel eingeführt.
Ja, betrifft 2000 Leute irgendwie. Ja? Nicht einmal. Ja?
Nur die Roten, die Gemeinden, weil die Schwarzen haben es großteil noch nicht einmal beschlossen.
Ja, aber es ist nebensächlich, ja. Es ist tatsächlich nebensächlich.
Nein, es ist nicht nebensächlich, weil er verkauft es gut.
Das ja, ist auch,
er verkauft dann, es richtig.
Dann mal wieder ein Punkt finden.
Ne? Ja, genau, schau. Er verkauft es richtig gut. Und wenn man das, Entschuldigung, was, wenn du die Zeitung aufmachst, was steht dort?
Dann steht dort, das Gutziel für
20. Warum?
Ja, okay. Burgenländischer Landeshauptmann. Für Grenzeinsatz, Migrationsfrage, bla bla bla. Er macht seine gesamte Politik nur mit dieser einen verdammten beschissenen Frage. Das ist das, warum die Leute auf ihn stehen. Die Leute im Burgenland stehen nicht wegen seiner Klimapolitik, die von der EU gefördert ist, hinter ihm. Die stehen wegen diesen rassistischen Aussagen hinter ihm. Und die würden, wenn er bei der FPÖ wäre, genauso hinter ihm stehen.
Er ist eh in der falschen Partei.
Also,
es ist ja bezeichnet, bei einer Facebook-Diskussion hat einer. Ich glaube, er war nicht besonders gut politisch, aber darüber kann man streiten. Er hat die ganze Zeit geschrieben, das Burgenland ist halt rot-blau. Das war natürlich nicht der Landeshauptmann selber, sondern ein großer Fan vom Landeshauptmann, der sonst irgendwie nur schreiben kann können, ja, so und so ist super, großartig, macht alles richtig und keine inhaltlichen Fragen beantworten können. Das ist
ja unter Blauwähler.
Naja, und auch welche, die immer blau angezogen sind, das darf man nicht vergessen. Und das sind mittlerweile nicht mehr die Arbeiter. Also ich meine jetzt Arbeiter im handarbeiterischen Sinn, weil Arbeiter und Arbeiterinnen sind wir ja alle, wenn wir Teil der Arbeiterinnenklasse sind. Aber tatsächlich, der nächste Fehler, er verkauft es gut. Wenn man was verkaufen muss, dann ist man politisch schon auf der falschen Seite. Weil das, was politisch richtig ist, das verstehen an die Leute mit Kopf und mit Herz. Arbeitszeitverkürzung, das verstehen an die Leute, das versteht jeder, dass ihm das was bringt. Und jede selbstverständlich irgendwie, ja. Nur, wovon hört man da was zum Beispiel? Aus der burgenländischen SPÖ kommt ständig, Arbeitszeitverkürzung sind wir dagegen.
Ja, aber also jetzt, weil du Arbeitszeitverkürzung sagst, und da muss ich leider mein Historikerinnenleben einbringen, aber... Im Jahr 1966, Wahlen, Nationalratswahlen, ÖVP allein Regierung. Ne? Und gab es natürlich eine kleine Obmann-Debatte, die hat man aber durch, unter Anführungszeichen, harte Parteidisziplin abtrat.
Also das war dieser frühere Rechte, der Herr Ola.
Genau. Und, aber der Herr Ola war ja nicht Vorsitzender, er war Innenminister. Und
aber er war gern Vorsitzender, ja, genau. Sagen wir es mal so.
Damals war der Herr Pittermann, Bruno Pittermann, Vorsitzender. Und die haben gesagt, nein, machen wir jetzt keine öffentliche Obmann-Debatte, was unter... in den Gremien passiert ist, weiß ich nicht. Aber sie sind dann hergegangen und haben ein sogenanntes Oppositionskonzept erstellt. Und das haben sie einfach durchgezogen. Und das hat dazu gebracht, dass im Jahr 1969 tatsächlich das Arbeitszeitgesetz beschlossen worden ist, weil sie das einfach, muss man gut absagen, gut kampanisiert haben. Weil sie haben echt, wenn jemand mit einem roten Brett hat, dann hat der gesagt, Arbeitszeitverkürzung. Und die haben ein Volksbegehren aufgestellt mit fast 1 Million Unterschriften, wo ganz viele Schwarze auch unterschrieben haben. Und das ist halt super kampanisiert gewesen, aber das war ihr Ziel. Ihr Ziel war Arbeitszeitverkürzung. Und sie haben das zusammengebracht. Und meiner Meinung nach, was die jetzige Partei tut, ist, die verspreitet sich in so 100.000 Themen. Und dann sind sie voll eingetreten in diesen Presseaussendungs- Kampanisierungs-Dingsbums. Ja?
Dass man zu den Leuten geht.
Genau, dann schicken sie halt eine Presseaussendung aus und nehmen wir mal an, so wie bei allen anderen, werden sie auch noch telefonieren und schauen, ob sie es irgendwo unterbringen. Aber es sind halt keine Herzensthemen. Ja? Es ist nicht so, ich denke mal einfach, wenn man jetzt hergegangen und sagt, okay, Arbeitszeitverkürzung. Und es geht nur mehr um das Thema. Weil wir werden die brauchen, und zwar ganz dringend brauchen. Wird sich das nicht ändern, weil das versteht ja jeder.
Markus, warte mal ganz kurz. Lesen die Leute bei euch im Betrieb die SPÖ-Presseaussendungen?
Nein, eben, sag ich.
Hören sie dir zu, wenn du was sagst über die SPÖ?
Das schon.
Siehst du, jetzt haben wir genau bei dem Punkt, was der große Fehler der Partei ist. Wir glauben, dass es irgendwelche Hohnpersonen sind, die uns retten. Nein. Dabei sind es wir ganzen selber. Basiswappler und Wapplerinnen, wie das einmal ein Ex-Bundesparteivorsitzender so schön formuliert hat.
Jetzt da schon wieder von einer Arbeitszeitverkürzung plakatiert wird die Vier-Tage-Woche. Und das ist ja das, wo uns schon ein Vorstand oder irgendwer häkelt, der was sagt, 4 Tage arbeiten, könnt ihr morgen schon. Das ist ja kein Problem. Montag bis Donnerstag, ihr seid da 10 Stunden. Und was über kein Problem nicht damit? Ja. Wo steht denn bei der Forderung der 4-Tage-Woche auch die Arbeitszeitverkürzung? Ich lese es nicht.
Na, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Die Bundesparteivorsitzende hat in einem Interview, ich weiß nicht mehr in welchem Kassblatt, gesagt, mit der Forderung nach einer 4-Tage-Woche ist im ersten Schritt nicht die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung verbunden. Das ist unser Bundesparteivorsitzender.
Und das ist ja der Heckel, nicht? Das, was wir denen leiden schon wieder. Weil 4 Tagewochen kann jeder mal aufhören. Das ist
gibt schon in vielen Kollektivverträgen. Ich
würde sagen, dass es viele Kollektivverträge steht.
Also das ist alles kein Problem heutzutage, 4 Tage arbeiten.
Das ist aber auch Teil des verfehlten Marketings der Partei, dass man ganz oft Sachen fordert, die eh schon da sind, nur um dann zu sagen, wir haben es für euch erkämpft. Mir fehlt so ein bisschen der Mut an der ganzen Geschichte. Warum traut sich keiner und sagt, wir fordern jetzt die 30 Stunden? Es gibt ja unzählige Argumente dafür. Und diese also ich glaube, wenn man es jetzt wirklich mal wieder auf die Themen runterbricht und die Personen, wie ja ursprünglich hier geplant, komplett rauslässt, dann liegen die ja eh, wie schon gesagt, total auf der Hand. Und da muss ich halt einmal einer hier setzen, muss da ein, wie auch immer, das heißt ein Oppositionspapier oder wie auch immer, verfassen und dann wird das Land auf Land abgetrommelt und sonst nichts. Und an dem fehlt, und es fehlt dann immer an der Disziplin der Einzelnen, die sich dann immer profilieren wollen. Und es sind halt nun mal leider meistens alte weiße Männer, die dann ihr Ego wieder in den Vordergrund stellen. Und das ist, was man sich mittlerweile als Basiswapplerin ziemlich anzipft.
Und das Grundproblem ist halt auch irgendwie, dass man immer, dass immer wieder der Schatz kommt mit, wir müssen ja in der Regierung sein, dass wir was umsetzen können. Die Malise hat gerade ein Beispiel gebracht, was genau das Gegenteil beweist irgendwie. Okay, da hat es als Basis gegeben eine riesengroße Welle an illegalen Streiks, an sogenannten Mittenstreiks in die 60er Jahre. Die Kapitalisten haben sie angeschissen, genauso wie in den Jahren 1900 bis 1914, wo sie ja nicht viel Streiks gegeben hat. Tatsächlich hat die SPÖ oft, wenn sie nicht an der Regierung war, die richtig großen Sachen durchgesetzt. Nämlich, wenn wir Massen auf die Straßen gebracht haben, wenn wir die Mitglieder mal einbunden haben und nicht gesagt haben, ich als Vorsitzende oder Vorsitzende, nachdem wir bei beiden Geschlechtern bleiben wollen, ich mache das schon für euch. Das ist so wie diese ganzen Betriebskaiser, die jeden im Betrieb, der sagt, hey, du, ich habe ein Problem, auf die Schulter klopft und sagt, da, machen wir schon für dich. Und dann hörst du nie wieder was vom Herrn Betriebsratsvorsitzenden. Ne? Und genau das Gleiche kommt mir momentan auch vor. Da hocken nur mehr lauter Personen herum, und das hört ja nicht mit die zwei auf, da gibt es noch viele andere, denen es eigentlich nur um ihr eigenes, völlig hypertrophiertes Ego geht und umsonst gar nichts. Ja? Und beide haben es nicht, und ganz viele andere auch noch, nicht verstanden, was Sozialdemokratie ist. Dass Sozialdemokratie die Partei der arbeitenden Menschen ist. Zuerst ja, Leistung, Aufstieg, tralala. Ja, bitte geht's scheißen irgendwie mit eure komischen Fantasien, dass irgendwann jeder am besten Geschäftsführer ist irgendwie. Die Welt wird es nicht geben, weil dann keiner mehr hackelt. Und das ist die Endkonsequenz. Aufstieg ist negativ. Aufstieg ist für die meisten Leute irgendwie total geschissen. Ich habe gerade in irgendeinem Interview gesehen, ja, das sind nur diese Männer in Anzügen, die das wollen. Und genau das bringt es auf den Punkt. Es sind Männer in Anzügen und Frauen in Kostümen irgendwie, um es korrekt zu gendern irgendwie. Die wollen uns arbeitende Leute einreden, was für uns richtig ist. Warum soll ich aufsteigen? Ich will nicht aufsteigen, ich will nicht über irgendwem sein. Ja, ich fühle mich wohl, wenn ich auf der gleichen Ebene mit allen meinen Kollegen und Kolleginnen bin.
Ich muss kurz einwerfen, ich glaube, Selbstdarstellung ist bei unserer Vorsitzenden in der Partei, glaube ich, nicht das Problem, was die hat. Also, die ist verrückt eigentlich, ja, dass die das überhaupt übernimmt, die Verantwortung und so weiter und so fort, weil keiner hat irgendwie den Mut eigentlich, ja, das zu machen. Ja, keiner. Also man muss da sich schon bewundern. Ja, also das hält ja einer auch nicht so aus. Überhaupt uns zu Kapazundern auch querschießen aus dem Burgenland, Niederösterreich, der tourt gerade durch ganz Niederösterreich, durch die Gemeinden und macht nicht sehr gute Stimmung, was man so hört für sie. Also, die Steherqualitäten, was die hat, ja, die sind ja schon zu bewundern. Also,
ja, bin ich ganz bei dir.
Also das kann man nicht so sagen, dass die, so wie du das ein bisschen unfair da sagst, dass die Selbstdarstellung hat. Also das hat die sicher nicht und die versucht, verzweifelt halt das Ganze richtig irgendwie einen Weg hat. Der Jammer, was die hat, sind die Berater. Also ich setze dann mal ein bisschen tief an, die was sie beraten. Und wenn man da vielleicht einmal ein paar neue Köpfe dort reingebracht hat, ja, dann glaube ich.
Aber das tun wir doch schon. Was heißt Berater? Was braucht eine stolze Sozialdemokratie-Berater und Beraterinnen?
Weißt du, wo du es wissen kannst?
Wir haben man ein Programm, man muss einfach nur mal das Programm, das wir haben, sukzessive abarbeiten und den Leuten wieder klar machen, dass die Sozialdemokratie ja ein Ziel hat. Also wir sind ja jetzt nicht nur da, um zu verwalten. Und das ist auch so etwas, was abhanden gekommen ist. Unser Ziel ist die klassenlose Gesellschaft, jetzt erweitert um ein bisschen den ökologischen Gedanken, weil der notwendig sein wird, um diese klassenlose Gesellschaft zu bekommen. Aber wenn ich das nicht mal stolz behaupten kann, wo ich überhaupt hin will, dann erübrigt sich ja alles andere. Dann brauche ich keine Berater, die mir da irgendwelche Feinheiten ausdeutschen.
Ich meine, der Markus hat mit einem Recht, man kann nicht alles wissen und gleichzeitig hat er Unrecht, wenn er die Lösung in Beratern sieht. Weil Berater sind immer leicht von außerhalb der Partei, die irgendwas für Geld machen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Partei nur gescheite Leute haben, sodass man praktisch zu jedem Thema was sagen kann. Aber man holt sich halt lieber irgendwelche Markt- und Meinungsforscher, die für 100.000 Euro irgendwas rausfinden, was die Leute gerade wollen, statt dass man sich die Leute in der Partei holt und mitreden lässt. Da sind wir halt wieder beim Demokratieproblem, innerhalb der Partei mitreden, ganz böse. Und dann im Idealfall die Basis drüber entscheiden lässt. Ja?
Nein, ich rede nicht von die Berater, sondern wenn die zum Beispiel eine Thematik hat bei den Zeitarbeitern, dann hole ich mir halt einen Gewerkschaftssekretär, was tagtäglich mit den Zeitarbeitern zu tun hat.
Und drei Zeitarbeiter selber, weil der Gewerkschaftssekretär war es auch nicht so gut.
Wenn sich die trauen, ja, man muss immer vorsichtig sein, ja, viele trauen sich dann wieder nicht. Und so einen nehmen wir als Berater von solchen Sachen.
Ideal, ja.
Ich rede nicht jetzt von irgendwelchen einkauften Statistiken, sondern ich rede von Leuten, die was vor Ort irgendwo sind. Ja.
Gut, es ist mir gut, dass wir das jetzt klar haben. Ich habe mir gedacht, dass du das meinst, aber tatsächlich meint halt die Parteispitzen was anderes. Irgendwie, man holt sich irgendwen von dem Meinungsforschungsinstitut, von der Politberatungsagentur, bla bla bla, ich kann die ganzen Leute nicht mehr hören, ja, die da alle nur den gleichen Scheiß erzählen. Macht bitte ein großes Foto von dem oder der Spitzenkandidatin, schreibt möglichst wenig Text drauf, bla bla bla. Komisch, wie keine Fotos von Spitzenkandidaten drauf waren und ein bisschen mehr Text haben uns viel mehr Leute gehört. Warum? Weil sie gewusst haben, für was wir stehen und nicht glaubt haben, na, der schaut aber fesch aus oder die schaut aber lieber aus.
Nein, ich will das nicht unterschätzen.
Ja, aber auch nicht überschätzen.
Nein,
das ist also nämlich genau das, was uns seit 50 Jahren einreden.
Also ich weiß nur von meinen Tanten und Schwieger, also Freundinnen von meinem Papa und so weiter und so fort, die haben alle in kurz, die waren alles Rotwälder, haben alle in kurz gewählt, weil so hübsch ausschaut.
Ja, die letzten paar Jahre.
Und sie sagen auch jetzt, ich meine, das ist total unfair, was da jetzt passiert mit dem armen Kurz, nicht, dass alle so schier sind zu ernten, ja. Und was weiß ich, was ist. Also da läuft eine ganz andere Schiene, da kommst du überhaupt nicht zu.
Wie und
zu
wir denken. Haben das Spiel seit 50 Jahren mitgespielt, dass wir immer weniger Inhalt transportiert haben und auch auf das gesetzt haben. Was glaubst du, wie das war, wenn wir die Partei waren, die das Alleinstellungsmerkmal hätte? Haben wir ja nicht. Wir spielen das depperte Spiel nicht mit irgendwelchen Spitzenkandidaten, sondern wir schaffen den Vorsitz überhaupt ab und haben zum Beispiel ein Fünfer-Sekretariat an der Parteispitze oder was auch immer und gehen mit Inhalten echt aus, die die Leute bewegen und die Leute im Herz und im Kopf erreichen. Ja? Wenn das unser Alleinstellungsmerkmal war, wir waren komplett anders wie alle anderen und die Leute dann ganz schön schauen. Im Sozialbereich, in der Sozialarbeit gibt es den Begriff der paradoxen Intervention. Mhm. Man macht genau das Gegenteil von dem, was sie alle erwarten. Mhm. Es erwarten sie alle, dass man einen Spitzenkandidaten hat. Oder eine Spitzenkandidatin. Wir sagen, nein, machen wir nicht mehr. Schaffen wir ab. Wir schaffen einen Parteivorsitz ab. Wir haben ein Fünfergremium, das die Partei vertritt. Die teilen sich die Inhalte auf. Beschließen aber alles gemeinsam, kollektiv, gewählt von der Basis. Und dann gibt es Inhalt. Keine Fotos von irgendwem.
Und wie stößt die Wahllisten auf?
Da gibt es viele Möglichkeiten, über die man nachdenken kann. Eine Möglichkeit, denke ich mal, zum Beispiel, ist, die Leute sagen, okay, ich will kandidieren. Und jeder, der 1000 Unterstützungserklärungen kriegt, darf für dieses Sekretariat kandidieren. Immer parteilich.
Also das heißt, wer das meiste Geld hat, wer die meiste Reichweite hat, ist wieder vorne.
Nein,
also wir springen aufs Kapital.
Das hat die SPD ganz genau gesagt, wie das nicht geht irgendwie. Ja. In der SPD bei der letzten Vorsitzwahl irgendwie hat es ganz klare Grenzen gegeben etc. pp. Und es ist null Geld reingesteckt worden. Und alles, was es an Kampagne gegeben hat, hat die Partei zentral gemacht und alle die gleiche Reichweite geboten.
Also ich kann dem Konzept prinzipiell schon was abgewinnen und das ist sicherlich zu diskutieren, aber ein Punkt der mir jetzt ganz wichtig ist und der spielt da eh auch mit rein, ist, die Leute wissen einfach nicht mehr, wofür die SPÖ steht. Weil das einfach natürlich auch durch die gekauften Medien getriggert, ich meine, die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja, wie es Leute verunsichern, das ist ja alles gewollt und manipuliert, das ist schon klar. Aber wir haben da halt schon unser Schäuferl auch mit beigetragen. Also so ist es ja nicht und das halt schon die letzten Jahrzehnte. Also es ist ja nicht jetzt ein Phänomen, seit der Vorsitz bei einer Wienerin liegt und das Burgenland querschießt. Diese Probleme gibt es ja die letzten 30 Jahre schon. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel mit Blauwählern spricht, die ehemalige Rote waren, dann hört man ganz, ganz deutlich raus, dass die sich einfach Positionen wünschen. Und das müssen auch gar nicht jetzt in ihren Augen rechte Positionen sein. Wenn es solchen Leuten mit richtig linken Positionen kommt, dann bleibt ihnen mal der Mund offen stehen. Und dann sagen sie, ja, eigentlich war das ja eh nicht blöd. Sagt nur keiner so. Also ich glaube, was wir verlernt haben, ist auch ein bisschen, Kampfrhetorik klingt jetzt negativ, aber im Grunde ist es das. Wir müssen den Menschen auch wieder sagen, wo es lang geht. Das wollen sie hören.
Das erstens und zweitens die Leute zuhören, da die auch dazu sagen, weil ich kenne das von Hausbesuchsaktionen mit der Partei in Wien, wo ich mit genug Leuten Hausbesuche gemacht habe. Da macht dann auf, fängt an, ja, ich will die Blauen, die scheiß Ausländer, tralala, die vertrauen schon die Augen und gehen wieder weg. Ja. Und man denkt, seid ihr deppert irgendwie? Ich meine, okay, ich verschwende keine Stunde, dass ich mit Strache oder mit Kickl diskutiere. Das ist wirklich verschwendete Zeit. Aber mit den Leuten, die aus welchen Gründen ja immer jetzt die Blauen wollen, das ist eine andere Geschichte. Weil tatsächlich, wenn du noch fragst, also du es jetzt ein bisschen plakativ machen, natürlich muss man das ein bisschen anders fragen irgendwie und sagen, ja, okay, was hast du sonst noch für ein Problem? Aber in Wirklichkeit lautet die Frage so, was sind deine eigentlichen Probleme? Und dann kommen ganz viele Sachen, die du eh vorher schon erwähnt hast, Sabine. In Wirklichkeit geht es um eine gescheite Arbeit, mit der du genug verdienst, soziale Absicherung, eine gescheite Wohnung, eine Zukunft für die Kinder. Das kommt bei allen raus. Und wenn es bei die vier Themen warst, auf einmal interessiert sich kein Sau mehr für den Ausländer.
Na, den es ja so auch nicht gibt.
Nein, nicht.
Jeder, der sagt immer, ja, mein Nachbar ist ja auch vom Balkan oder sonst wohin, aber das ist ein leibender Typ. Ja, eh klar, aber wenn es um konkrete Menschen geht, dann ist das ja eh immer eine andere Situation. Also diese Feindbilder, die immer künstlich geschaffen werden, die sind ja eigentlich total lächerlich und du sagst vollkommen richtig, man muss hinter dieses eine Thema schauen und die wirklichen Probleme angehen. Und die, habe ich schon vorher gesagt, die ändern sich nicht. Die waren vor 200 Jahren die gleichen und die werden in den nächsten 200 Jahren auch die gleichen sein. Also
ich glaube, eines der großen Probleme, bist du fertig? Entschuldigung, ja. Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein. Aber ich glaube, eines der wirklichen Probleme, was war die Einstellung von der Arbeiterzeitung, das war ein großer, schwerer Fehler, weil somit ein Organ verloren gegangen ist, wo man Inhalte super transportieren hat können und da gleichzeitig eine klassische Tageszeitung war. Also mit dem ganzen Boulevard, der dazugehört, mit Sport und was weiß nicht, was alles. Und weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so viel Geld kosten wird, dass man sagt, okay, wir stellen wieder eine eigene Zeitung auf, also auf die Viers. Und ich meine, wenn das funktioniert für andere, muss das ja für uns auch funktionieren, dass du eine eigene Zeitung hast, weil die Arbeiterzeitung, also wie ich klar war das die Zeitung zu Hause. Ja, sonst hat es keine gegeben, also wird irgendwas den Obersteirer oder so irgendwas, weil der ist gratis
gekommen. Ich glaube, es gibt auch Riesenprobleme. Der Großteil der Leute liest nur mehr Gratiszeitungen.
Ja, du machst eine Gratiszeitung.
Das kostet ja Geld. Das Geld gibt es in der Arbeiterinnenbewegung, aber bei den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften dürfen halt vom Statut her kein Geld an Parteien geben. Aber ist ja egal, es gibt ja neue Medienformen.
Und da müssen aber das schon funktioniert nicht, weil du nicht die Leute erreichst mit einem scheiß E-Mail. Weil ich krieg so viele E-Mails,
am Tag,
ich will ja auf keine Online-Seiten mehr gehen, weil das zipft mich auch an. Und ich will ja nicht mehr von Facebook irgendwo aussehen,
weil
das zipft mich auch an. Was ich will, und ich bin jetzt 52, ich will auch was Handfestes in der Hand haben.
Du, Marlise, aber der Großteil, und das zeigen schon irgendwie, das zeigen schon die ganzen Umfragen, die es gibt und so. Also vorher kritisiere die ganzen Umfragen, aber Realität ist halt, dass ganz viele Menschen in ihrem politischen Weltbild von den Social Media beeinflusst werden. Ja? Und da ist halt schon eine Realität. Da waren die Rechten ein Jahrzehnt vor uns dran.
Ja,
und wir haben es bis jetzt verschissen. Mhm. Das ist auch kein Entweder-Oder. Ja? Ich will überhaupt nicht sagen, dass wir keine neue AZ machen sollen. Aber wenn, dann braucht man beides.
Ja, kann ich durchaus sein. Aber da muss man ein gescheites Konzept machen und nicht so ein halbherziges Hin- und Hergeeiere.
Ja, vor allem, was man da nicht vergessen darf, die ganzen Social Media sind ja amerikanische Konzerne, das ist das eine. Und das andere ist, das ist alles Energie, massiv energieabhängig. Jetzt sagst du richtig, wir haben es verschlafen, vor 10 Jahren in dieses Medium, das jetzt die letzten 10 Jahre, wahrscheinlich auch noch die nächsten 10 Jahre dominant sein wird, zu investieren. Aber wenn man heute jetzt schaut, was wird es in 10 oder in 20 Jahren brauchen, dann bin ich schon bei dir, dass wahrscheinlich die gute alte Zeitung ein Revival finden wird. Ja, einfach weil Energie eine Mangelware sein wird. Und da müsste man halt heute anfangen.
Also die ökologische Frage finde ich schwierig. Weiterhin Bäume schlachten oder CO2 in die Luft blasen für Serverfarmen. Also ökologisch ist das, glaube ich, ein Nullsummenspiel, ob Zeitungen oder Social Media unökologischer sind. Das ist genauso wie bei Dienstreisen, wo man ja auch weiß, dass eine Zoom-Konferenz zumindest innerhalb von Wien genauso unökologisch ist, wie wenn man quer durch die Stadt fährt. Absolut. Schau, ich bin ja Papierfan. Ja. Bei mir gibt es ja auch keinen E-Reader. Ich fahre mit Büchern auf Urlaub. Da bringe ich mir lieber das Kreuz ab, bevor ich sowas mitschleppe. Vielleicht schaffe ich es dann mit 85 nicht mehr und steige dann auf irgendeinen E-Reader um. Aber ein paar Jahre gibt es, glaube ich, mein Rücken noch her. Ich will es auch gar nicht auf die ökologische Geschichte bringen irgendwie. Womit die Malise total recht hat, ist, wir haben die Meinungshoheit einfach
verloren.
Hergeschenkt. Nein, nicht nur verloren, wir haben es hergeschenkt. Ja. Und das war einfach total deppert und idiotisch. Ja.
Genau.
Wenn ich mir das anschaue, ihr habt doch noch immer diese Betriebsratszeitung oder Fraktionszeitung, weiß ich jetzt nicht, Markus.
Fraktionszeitung.
FSG beim Siemens, wenn ich es sagen darf, 7000 Stickel oder so schickt es aus, oder?
Das war einmal.
Okay, und jetzt?
Vor einem Jahr ist digital umgestellt worden.
Ah, okay.
Und?
Ja. Musste ich halt selbst anmelden und lesen.
Mhm.
Also ich bin kein Fan davon.
Also das heißt, du kriegst das nicht einmal automatisch geschickt, sondern du musst dich selber anmelden und reinschauen.
Das geht aus heutigen Datenschutzgründen nicht mehr.
Gut, die E-Mail-Adresse, der Betriebsrat darf selbstverständlich von alle die E-Mail-Adressen.
Das ist aber nicht eine Fraktion.
Jo. Dann schickt es der Betriebsrat für die Fraktion aus. Wenn er es für alle Fraktionen macht, ist es okay.
Dann ist es wieder einförmig sein.
Nein, du musst alle Fraktionen das gleiche Angebot machen.
Es ist ein Unterschied, ob du, wenn du zum Postkastel gehst und du machst das Postkastel auf und nimmst raus, was drinnen ist und gehst in deine Wohnung, du schaust es zumindest an. Ja? Und du schaust zumindest das Titelblatt an. Und wenn das gescheit gemacht ist, dann bringst du deine Information oder dein Dings genau aufs Titelblatt. Und ich erwische mich ja selber, wenn auf dem Titelblatt irgendwas ist, was mich nicht interessiert, dann geht es ins Altpapier. Aber wenn auf dem Titelblatt was steht, was mich interessiert, dann lese ich mir es durch.
Das siehst du, und wie legen wir es alle aufs Klo?
Also, ja, ist ja egal, aber auch wenn das so wie der Markus sagt, wenn du das online und denkst, also ich denke mir das ja nicht, jetzt schau ich mal auf das FSG-Fraktionszeitung, das denke ich mir ja nie.
Also was ich immer wieder für eine Geschichte dazu, weil mir ein Kollege das erzählt hat, der ist ein junger Kollege gewesen und der Großvater hat halt das Postkastel ausgeräumt und hat unser Blau in der Hand gehabt und ist auch gestanden im Flurgarten halt mit den Dingen und das durchgeblaut und gesagt, eine rote Post bei unserem Bauernhof. Also, ja, also das war dieses Erlebnis, ein High-Erlebnis, was er gehabt hat und dann haben alle daheim eigentlich immer mitgelesen haben, was genau. Halt dann war. Ja, das war der einzige Zugang, wie das erste Mal bei einer daheim sowas reingekommen ist ins Haus und das liegt halt immer dumm. Und das lesen auch die ganze Familie. Und eine Mail liest du und ein Internet, das liest du noch und dann war es auch schon wieder. Also wir haben keine Reichweite, wir sprechen wirklich einzelne Personen an.
Ja, vor allem das Problem ist, wir werden die Reichweite auch nie kriegen, solange wir unsere Informationen, unser Programm, unsere Inhalte nicht aktiv zu den Leuten bringen.
So ist es.
Und das geht halt mit
der aktivste, es gibt nur eine bessere Form.
Aha.
Du selber, mündlich, regel. Das ist natürlich die allerbeste Form.
Ich kann mich jeden Tag auf dem Stephansplatz stellen und mit dem Megafon die Nachrichten
machen. Nein, das ist schon reich, wenn du mit deinen Nachbarn redest. Ich glaube, jeder in seinem Umfeld. Ja.
Ja, aber man muss auch ehrlich sein, eine Zeitung, da nimmt man sich mal die paar Stunden oder ein paar Tage, bis man sowas beieinander hat.
Genau.
Und dann kann man wieder recherchieren und so, und ich kann mich nicht die Zeit aufwenden, wo ich Dengel, Land auf und ab. Also das bringt nichts.
Nein, aber das hilft ja. Das ist ja ganz einfach so. Das ist der Grund, warum ich meine, ich denke mir nie, jetzt ist auf, weiß nicht, Kontrast ein neuer Artikel. Ich muss jetzt schauen, was auf Kontrast ist. Das denke ich mir nie. Und wenn,
na, dann schicke ich dann, wenn ich in meiner Twitter oder in meiner Facebook-Timeline auftauche.
Oder wenn ich irgendwas google und ich habe einen Artikel dazu.
Ja.
Genau.
Vor allem geht es ja auch quasi um Gesprächsleitfäden. Wenn ich was in der Hand habe dann, und das an die Mitglieder ausschicke, dann weiß ich, dass zumindest die Mitglieder mit diesem Leitfaden, mit diesem Papier, mit dieser Zeitung, was auch immer, eine solide Basis haben, um in ihre Gespräche zu gehen. Und jeder weiß zumindest im Ausgang das Gleiche.
Und das ist das Spannende, das verscheißen wir irgendwie. Ja? Ich glaube nämlich, okay Markus, du denkst jetzt an Betrieb irgendwie bei Zeitung. Ja? Du kannst nicht Land auf, Land ab und mit den Leuten direkt reden. Verstehe total, weichere wohnen ja wirklich verteilt, glaube bis in die Steiermark oder so. Ja? Nein, ich habe jetzt einmal nur von Siemens Wien geredet, von anderen Standorten. Ich habe jetzt nochmal. Ja, okay. Früher waren ja sehr oft die Hausmeister, die Kassierer in der Sektion und der Vorsitzenden sind zu den Leuten gegangen, kassieren, Mitgliedsbeitrag. Was man sehr wohl machen konnte, ja? Wir haben diese, zumindest in Wien, ja, mit den Sektionen. Ja? Du hast eine Sektion, jede Sektion hat ihr Sektionsgebiet und hat entweder eine Arbeitszeitzeitung neu oder vielleicht eine Sektionszeitung und tragt die persönlich aus. Jetzt sind wir schon mal bei dem Schritt, dass wir es wieder persönlich in Postkasteln stecken, zumindest bei uns im Bezirk, uns alle kriegen. Aber quasi die Parteizeitung, das Organ, wo man die eigenen Mitglieder, unsere Positionen in Diskussion bringen, da ich persönlich ja wirklich zur Haustür bringen, von der jeweiligen Person. Du gehst halt nachher an Abend, gehst einen Block ab und bringst das jedem persönlich. Ist er nicht daheim, passt, kriegt das eingesteckt, man muss ja nicht dreimal hingehen, das ist schon okay. Und für die, die daheim sind, haben nachher eine Möglichkeit, 3 Minuten mit den eigenen Mitgliedern zu reden. Ja?
Nee, das tut da keiner mehr.
Wir machen das.
Ja? Bei mir hat noch nie wer aufgehört.
Dann bist du halt auch bei den Mitgliedern und nicht bei der breiten.
Genau, eben. Danke.
Ja, aber es war ja schon mal ein Anfang. Ich meine, entschuldige, ich weiß schon, natürlich werden wir gesellschaftliche Mehrheit nur erreichen, wenn wir wieder bei der breiten Bevölkerung sind. Aber du siehst ja an die aktuellen Diskussionen in der Partei, wo es nur mehr heißt, pro oder contra irgendwer und irgendwer, wie entpolitisiert unsere Mitglieder sind. Und da sind wir schon alle miteinander dafür verantwortlich. Es war ja echt schon mal ein wichtiger Anfang, dass wir mit den eigenen Mitgliedern wieder diskutieren. Ja? Wie soll man denn Diskussionen in der breiten Bevölkerung gewinnen, wenn wir nicht einmal mit den eigenen Leuten reden?
Ja, aber wie sollen wir Leitfäden für die Leute arbeiten, wenn wir intern nicht einmal zusammenbringen? Weil wir bringen zwischen Wien und Burgenland nicht einmal mehr zusammen eine Meinung. Der eine sagt Arbeitszeitverkürzung, der andere sagt, zuerst müssen wir einmal anständiger Geld verdienen, dass man Arbeitszeit verkürzen kann. Also ja, wir bringen das selber.
Ja, weil es keine Entweder-Oder-Frage ist, weil beide Seiten so tun, wie wenn es nur das eine war. Ja? Die Leute müssen weniger arbeiten und mehr Geld haben. Oder viele müssen mehr Geld haben, nicht alle, aber das ist die Realität.
Ist nicht irgendwer, das ist ein Vorsitzender und ein Stellvertreter. Nicht? Also das ist nicht irgendwer, was das diskutieren in der breiten Masse,
ja,
in der Öffentlichkeit.
Aber du siehst, wie abgehoben sie sind. Ja?
Das Schlimme ist ja, dass bei diesem letzten Parteitag ist es ja auch darum gegangen, um Arbeitszeitverkürzung und um Arbeitszeit und Arbeitszeitregelungen und so weiter und so fort. Und es ist komplett untergegangen. Es ist vielleicht im letzten Absatz in der Berichterstattung drin gestanden. Sonst ist es nur darum gegangen, A hat gesagt und B hat gesagt. Und das Bild, das da transportiert worden ist, war genau das, dass das Bild ist transportiert worden, ja, die wissen ja selber nicht, was tun.
Und wisst ihr, was die Leute wirklich geärgert hat?
Was?
Dass die Delegierten heimgegangen sind, dass wir nicht einmal beschlussfähig waren. Dass die nur hingegangen am Vormittag, lassen sie auch schon und dann uns um die irgendwelchen Dinge geht, ist keiner mehr da.
Das
ist alle Haufen Geld und das erst
das ist auf, das ist auch in die Medien gekommen. Es ist in die Medien gekommen, dieses Lächerliche, was auch an unserer eigenen Kommunikation liegt. Die Parteivorsitzende hat nur 75% gekriegt. Seien wir uns ehrlich, ja, wenn wir 75% bei einer Nationalratswahl kriegen, dann alle jammern, dass es keine Demokratie mehr gibt im Land, sondern das ist eine Diktatur.
Ja.
Aber bei einer parteiinternen Wahl ist scheinbar schlecht. Nein, 50% und aus diesem sind eine Mehrheit. Punkt aus, Ende der Debatte, das ist Demokratie. Punkt 1. Punkt 2, die Delegierten verstehe total, Markus, und da bin ich ja absoluter Hardliner, ich komme nur leider nie durch, ich sage ganz ehrlich, ja. Es kann jeder mal krank werden, es kann die Oma von irgendwem sterben, passt. Dann kommt man nicht als Delegierter oder sorgt dafür, dass der Ersatzdelegierte kommt. Aber Leute, die heimgehen, weil ein deppertes Fußballspiel ist, die kehren 10 Jahre für jede Delegierung und jede Funktion gestrichen in der Partei, wenn es nach mir geht. Ja?
Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich möchte es nur ergänzen um Zuverdienstgrenzen etc. Ich glaube, es geht halt bei uns auch sehr, sehr stark um Glaubwürdigkeit und dass die Leute halt nicht verstehen, wieso Nationalratsabgeordnete 10 Nebengeschäfte haben können und mit einem Bonzengehalt rausgehen und der oder die soll dann für uns einstehen. Also das passt halt auch nicht mehr wirklich zusammen. Und ich glaube, wenn man an diesen zwei Dingen arbeitet, nämlich einerseits wieder glaubwürdig sein und zweitens ganz stark das Programm, das ja da ist und das sich nicht ändern wird und das ja das Programm für die Menschen ist. Also es gibt ja vielleicht 2% der Leute, für das unser Programm nicht geeignet ist. Und die wollen wir eh nicht erreichen, genau die 2 oder 5%. Und für alle anderen bietet nun mal die SPÖ das einzig wählbare Programm. Wenn man diese Sachen wieder aufgreift und jetzt mal diesen ganzen Personenkult wirklich hintanstellt, dann können wir wirklich endlich die mehrheitsfähige Partei sein, die wir sein müssten, damit eben alle Menschen in diesem Land ein gutes Leben haben. Und da ein letzter Punkt, den ich unbedingt noch sagen muss, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, das, was die SPÖ halt auch verloren hat, ist ein bisschen der internationale Fokus. Wir waren auch mal eine ganz, ganz stolze Partei, die international gut vernetzt war. Und ich glaube, wer heute wirklich moderne Politik machen will, muss halt einfach auch über diese willkürlichen Staatsgrenzen hinausschauen und muss einfach wirklich eine globale Politik betreiben, die möglichst viele Faktoren berücksichtigt, weil nur so werden wir letztendlich alle auf dem Planeten gut leben können. Und das ist im Einzelfall dann vielleicht unangenehm, aber es wird die einzige Möglichkeit sein und auch da ist die Partei die einzige, die das machen kann.
Die Orbit-Training-Klasse ist international, ja. Wenn wir das nicht sagen, können wir scheißen gehen. Ich erinnere mich an den letzten 1. Mai, also 2019 muss es gewesen sein schon, wenn wir 2020 auch schon nicht marschiert sind, wo ein Reporter in der ZIP irgendwie die Parteivorsitzende gefragt hat, na, bei euch sind Kurden mitgegangen und sie hat herumdruckst und tralala irgendwie. Die Frau kennt nicht einmal unsere Beschlüsse. Es gibt einen eindeutigen Parteitagsbeschluss, der sagt, die PKK ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungsbewegung. So, das versteht jeder. Und als Sozi, als Linker, ist man stolz drauf, mit einer Befreiungsbewegung gemeinsam zu marschieren am 1. Mai. In Wirklichkeit, glaube ich, geht es um 3 Punkte. Glaubwürdigkeit. Da gehört eine Einkommensbegrenzung dazu. Wir als Sozialdemokratinnen und Wirtschaftlerinnen gegen Notstandspolitik haben einen ganz klaren Vorschlag dazu. SWÖ-Kollektivvertrag, Verwendungsgruppe 9, das ist der für die private Sozialwirtschaft, Akademikerverwendungsgruppe, jedes Lebensjahr ab 15 wird das Vordienstjahr angerechnet. Da bewegt man sich zwischen 2.900 brutto und 4.700 brutto. Wer für das nicht bereit ist, im Nationalrat zu gehen oder andere politische Funktion zu übernehmen, kann das gerne in einer anderen Partei machen. Wer glaubt, dass man mit 4,7 brutto nicht genug verdient, der hat einfach völlig den Bezug zum Normalsterblichen in dem Land verloren. Demokratisierung der Partei von unten nach oben, mit jederzeitiger Abwählbarkeit von allen, wenn sie Scheiße bauen, und ein Programm, das Menschen wieder lesen. Nicht 120 Seiten Textwüste, das schaut sich doch bitte keine Sau an. Nur dazu, wenn am Ende dann irgendwelche ewig langen Wenns und Abers und Tralala statt einer klaren Forderung stehen, wenn dann vielleicht könnten wir möglicherweise, wenn es keine Sachzwänge gibt, könnten wir unter der und der Bedingung irgendwann vielleicht für 1 Minute Arbeitszeitverkürzung sein? Nein, entweder sind wir für die 30-Stunden-Woche oder wir sind es nicht. Das ist der Schluss von jedem guten Programm, eine echte Forderung. Ja? Und daran müssen wir am ersten arbeiten. Demokratisierung, ein gescheites Programm wird da. Und dann können wir ganz am Schluss darüber diskutieren, wer die richtigen Personen sind, die das nach außen vertreten sollen. Die sich aber dann gefälligst ans Parteiprogramm zum Halten haben und nicht ihre eigenen Meinungen von sich geben. Das war's schon wieder. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Rückmeldungen zu unserem Podcast habt, wenn ihr Ideen für weitere Themen habt, dann schreibt uns einfach an kontakte@widerstand.at. Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, auf unsere ganzen Social Media, auf unserer Website auf widerstand.at. Wir freuen uns, wenn es ein Herz, wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn es ein abonniert, jetzt wo wir das technisch hinkriegt haben. Und am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn weiter verbreitet, idealerweise nicht nur an Gott, sondern an die gesamte Welt, weil wir Atheisten und Atheistinnen sind. Und wünschen euch bis zum nächsten Mal. Übrigens, wir können euch schon das Thema des nächsten Podcasts sagen, die wird extrem spannend. Es geht um die politische Verantwortung von Musik und Kultur. Mit zwar linke Musikanten. Und wünschen euch gemeinsam ein fröhliches Auf Widerstand!
Gehört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.